SRF 3.
Protest in Biel gegen eine geplante Autobahnumfahrung gehen in der Stadt im Berner Seeland mehrere hundert Personen auf die Straße. Jubel einer Verliererin in Neuseeland. Auch wenn sie die Wahlen verloren hat, könnte die Oppositionskandidatin am Schluss dennoch Premierministerin werden. Und große Pläne der chinesischen Elektroautoindustrie. Weil der Heimmarkt auf längere Frist nicht genügend hergibt, wollen die Hersteller ihre Wagen bald nach Europa exportieren. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Ich gebe den Platz am Mikrofon gleich weiter an Mario Sturni. Er hat die Nachrichtenmeldung des Nachmittags.
In der Stadt Biel haben rund 3000 Personen gegen den sogenannten Westast der A5-Umfahrung demonstriert. Sie zogen mit Trillerpfeifen und Rasseln durch die Innenstadt, um gegen den, Zitat, Planungsirrsinn zu protestieren. 100 Häuser und mehr als 700 Bäume müssten den Bauarbeiten weichen. Die Demonstration war bewilligt und verlief friedlich. Mit der A5-Umfahrung von Biel soll eine der letzten Lücken im Nationalstraßennetz geschlossen werden. Der erste Teil, der Ostast, ist bereits fertig. Dieser wird Ende Oktober dem Verkehr übergeben. Der Fahrdienstvermittler Uber soll in London weiterhin tätig sein dürfen. Das fordern mehrere hunderttausend Menschen in einer Petition. Die Unterschriften kamen innerhalb von rund 24 Stunden zusammen, nach der Ankündigung der Londoner Behörden, wonach die Uber-Lizenz nicht verlängert werde. Uber mangle es an unternehmerischer Verantwortung, begründeten die Behörden den Lizenzentzug. Sie kritisieren etwa, dass Uber schwere Straftaten seiner Fahrer, wie etwa sexuelle Übergriffe, nicht melde. Das Unternehmen will gegen den Entscheid gerichtlich vorgehen. In London nutzen gemäß Uber rund 3,5 Millionen Menschen den Fahrdienstvermittler. Rund 200 Angehörige von Opfern des Germanwings-Flugzeugabsturzes haben eine Zivilklage eingereicht. Ein Sprecher des Landgerichts im deutschen Essen bestätigte eine entsprechende Meldung des Spiegels. Die Klage richte sich gegen eine Flugschule im US-Bundesstaat Arizona. Die Angehörigen verlangen Schmerzensgeld für den Tod ihrer Familienmitglieder. Der Co-Pilot hatte das Flugzeug im März 2015 laut Ermittlungen absichtlich gegen einen Berg in den französischen Alpen gesteuert. 150 Menschen starben. Die Kläger werfen der Flugschule Versäumnisse vor. Der Co-Pilot konnte seine Ausbildung bei der Schule nur mit einer Sondergenehmigung beenden, wegen einer schweren Depression. Im Zusammenhang mit dem Absturz sind weitere Klagen hängig. Das westafrikanische Land Ghana hat vor seiner Küste zu Recht nach Öl gebohrt und damit keine Rechte des Nachbarstaats Elfenbeinküste verletzt. Zu diesem Schluss kommt der Internationale Seegerichtshof mit Sitz in Hamburg. Gleichzeitig hat das Gericht die Seegrenze zwischen den beiden Ländern neu festgelegt. Hintergrund des Streits sind ölreiche Felder vor den Küsten Ghanas und der Elfenbeinküste. Beide Staaten beanspruchen das Gebiet für sich. Wie ein Gerichtsvertreter zur Nachrichtenagentur Reuters sagte, folgte das Gericht beim Grenzverlauf nicht den jeweiligen Forderungen der beiden Staaten. Die neue Grenze liege aber näher am von Ghana geforderten Grenzverlauf. Die Schweizer Tennisspielerin Timea Baczynski hat die Saison beendet. Sie leide weiterhin unter einer Sehnenentzündung im linken Handgelenk und werde sich operieren lassen, heißt es in einer Erklärung der Lausannerin. Laufe alles nach Plan, werde sie Anfang des nächsten Jahres wieder an internationalen Turnieren teilnehmen können. Das Wetter. Über Nacht und am Sonntagmorgen fällt gebietsweise Regen. Tagsüber gibt es teilweise längere sonnige Phasen. Im Westen und Süden wird es rasch ziemlich sonnig. Die Temperatur erreicht 18 bis 22 Grad.
Info 3 Abend.
Noch sind die Rettungskräfte in Mexiko-Stadt fieberhaft daran, nach Überlebenden des letzten Bebens zu suchen. Da wird die Metropole erneut erschüttert. Jedoch weniger stark als am vergangenen Dienstag und deshalb offenbar auch mit weniger schlimmen Folgen. Aus Mexiko-Stadt der Bericht von Anne-Kathrin Mellmann von der ARD.
Nur 4 Tage nach einem zerstörerischen Beben wurde Mexiko erneut von einem schweren Erdstoß erschüttert. Um 7.53 Uhr ertönten in Mexiko-Stadt die Sirenen des Erdbebenalarms. In Sekundenschnelle liefen die Menschen auf die Straßen. Die Hubschrauber des Zivilschutzes stiegen auf, um die Millionenstadt abzufliegen. Sie entdeckten keine neuen Einstürze. Überwachungskameras zeigten, dass selbst stark beschädigte Gebäude stehen geblieben sind. Seit dem Beben vom Dienstag sitzt der Schreck tief. Mindestens 300 Menschen waren ums Leben gekommen. Noch immer werden 30 Menschen vermisst. Das neue Erdbeben hatte sein Epizentrum im südlichen Bundesstaat Oaxaca. Seine Stärke lag nach Angaben des mexikanischen Seismologischen Instituts bei 6,1. Auch aus Oaxaca liegen bislang keine Meldungen über neue Schäden vor. Der Süden Mexikos wurde erst vor 2 Wochen von einem schweren Beben erschüttert. Fast 100 Menschen waren ums Leben gekommen. Mexiko liegt in einem Gebiet hoher seismischer Aktivität. Am pazifischen Feuerring schiebt sich die Kokosplatte unter die nordamerikanische Platte. Täglich kommt es deshalb zu Erdbeben meist geringer Stärke.
Info 3 Abend.
Sie hatte sich Hoffnungen gemacht auf einen Machtwechsel in Neuseeland. Jacinda Ardern, 39-jährige Spitzenkandidatin der oppositionellen Labour-Partei. Doch es kam anders. Die Konservativen schnitten bei den Wahlen deutlich besser ab, als es Umfragen noch erwarten ließen, trotz Ardens Aufholjagd in den letzten Wochen. Aber Jacinda Ardern kann sich weiterhin Chancen für das Amt der Premierministerin ausrechnen, wenn sie andere Parteien als Partner mit an Bord holen kann. Der Beitrag von Urs Welterlin.
So wird normalerweise keine Verliererin begrüßt. Jacinda Ardern beim Eintritt in die Versammlungshalle der Labour-Partei am Samstagabend Ortszeit in Neuseeland. Mit über 95% der Stimmen ausgezählt, sieht die Situation auf den ersten Blick nicht gut aus für die Sozialdemokraten. Die bisherige Opposition hat 37% der Stimmen erhalten, die regierende Nationalpartei unter Premierminister Bill English überraschend deutliche 46%. Jacinda Ardern hatte mit ihrer gewinnenden Art in nur 7 Wochen nach ihrer Ernennung zur Labour-Chefin das Schicksal der Partei gewandelt und einen Sieg in greifbare Nähe gebracht. Und es kann tatsächlich sein, dass der Traum der Progressiven noch wahr wird und Ardern zur jüngsten Premierministerin der neuseeländischen Geschichte wird. Denn jetzt beginnt der Kuhhandel. Mit den kleineren Parteien. Allen voran die rechtskonservative, fremdenfeindliche New Zealand First mit 7,5% der Stimmen und die Grünen mit 6% werden ihre Macht ausspielen auf beiden politischen Seiten. Gelingt es Ardern, sich mit beiden Parteien zu einigen, könnte sie eine Koalitionsregierung bilden. Doch das ist viel harte Arbeit. First und die Grünen unter ein Dach zu bringen, ist wie Wasser und Öl zu mischen. Ardern hat schon angekündigt, an ihren Prinzipien festhalten zu wollen. Mehr Geld für Ausbildung, mehr Wohnraum, weniger Armut, ein besserer Schutz der Umwelt. Es gilt als sicher, dass auch Premierminister Bill English in den nächsten Tagen und Wochen Zugeständnisse machen muss, wenn er New Zealand First für sich gewinnen will. Gelingt ihm das, kann die konservative Partei zu den bisherigen fast 9 noch weitere 3 Jahre in der Regierung zählen. Und Jacinda Ardern, ob Premierministerin oder ob Oppositionsführerin, die Frau wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall von sich reden machen.
Info 3 Abend.
Noch bis morgen kann man sie an der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt bestaunen. Bullige SUVs mit Elektroantrieb, hergestellt in China. Im eigenen Land sind diese Autos schon seit einer Weile der Renner, auch wenn sie bislang nur einen kleinen Teil der insgesamt 200 Millionen registrierten Fahrzeuge ausmachen, die auf Chinas Straßen unterwegs sind. Die Regierung in Peking möchte aber in naher Zukunft viel mehr solche Elektroautos auf heimischen Straßen sehen. Und in etwas weiterer Zukunft sollen die massiven Elektroautos aus dem Reich der Mitte auch in Europa unterwegs sein. Aus Shanghai, Martin Altrovandi.
Im Wasser spiegeln sich die leuchtenden Wolkenkratzer von Shanghai. Plötzlich blitzt die Silhouette eines roten Wagens auf, bis das ganze Auto im Werbevideo erscheint. Es ist der neue Kompakt-SUV des chinesischen Herstellers Chery. Zwar wird in China schon seit Jahren an Elektroautos geforscht, auf dem Markt ist der Durchbruch aber erst 2014 gelungen, sagt David Zhang, Ingenieur und unabhängiger Berater der chinesischen Autoindustrie. Dies, nachdem die privaten Elektroautos finanziell unterstützt werden. In jedem Jahr explodierte der Markt förmlich. 2015 wurden über 300.000 solcher Autos verkauft. China wurde zum größten Markt für Elektro- und Hybridautos. Im letzten Jahr war es bereits 500.000 und bis Ende dieses Jahres erwarten wir 750.000 verkaufte Autos. Die finanziellen Zuwendungen will Chinas Regierung langsam abbauen. Bis 2020 sollen die Subventionen ganz wegfallen. Für Käufer gibt es aber weiterhin Anreize. Den Hauptgrund für den Erfolg sehe ich in den Autonummern, die die Käufer viel schneller erhalten. So werden diese Autos vor allem in Großstädten wie Shanghai oder Peking gekauft. Denn in diesen Städten muss man auf Autonummern für Verbrennungsmotoren sehr lange warten. Chinas Regierung hat den Benzin- und Dieselmotoren unlängst den Kampf angesagt. Derzeit will sie einen Zeitplan ausarbeiten, um in Zukunft ganz von herkömmlichen Autos wegzukommen. Doch der Anteil der Elektro- und Hybridwagen ist in China nach wie vor klein. Dies ändern sollen Quotenvorgaben, will heißen, wenn China in Zukunft Autos verkaufen will, muss einen bestimmten Anteil an Hybrid- und Elektroautos anbieten. Doch in der großflächigen Elektro- und Hybridautopolitik sieht David Zhang nicht nur Vorteile. Schon jetzt gibt es Überkapazitäten. Bis 2020 wird es auf dem chinesischen Markt einen Bedarf an 2 Millionen solcher Autos geben. Die Industrie wird aber ein Vielfaches an Kapazitäten haben. Der Ausweg, man exportiert in andere Märkte. So haben chinesische Automobilkonzerne wie Chery nach den Schwellenländern nun auch Europa im Blick. Der Erfolg sei aber noch ungewiss, sagt David Zhang. Mit dem europäischen Markt seien die Chinesen noch zu wenig vertraut. Dieser Meinung ist auch Wirtschaftsprofessor Pedro Nueno der China Europe International Business School in Shanghai. Sie müssen die Konsumenten davon überzeugen, dass diese Autos qualitativ hochwertig sind, dass sie langlebig sind und dass sie mindestens so gut sind, wenn nicht besser, als die einheimischen Marken. Und das ist nicht so einfach.
So viel Info 3 für heute. Die Verantwortlichen im Studio, Dominik Rolli und Patrick Seiler, wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.